ARD Sounds.
Es reicht nicht, Betroffenheit zu bekunden. Wir reden hier über ein 14- und ein 16-jähriges Mädchen. Wo ist eigentlich da der Schutz vor sexualisierter Gewalt?
Es ist ein furchtbarer Verdacht. Eine Jugendliche wird offenbar über einen längeren Zeitraum in einer Neuköllner Jugendeinrichtung sexuell missbraucht, vergewaltigt, erpresst. Doch das zuständige Jugendamt tut lange nichts, um ihr zu helfen. Das ist der Fall, auf den Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hier so emotional reagiert. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche, in der wir uns anschauen, wie dieser Skandal in Neukölln zum Wahlkampfthema wird. Neben den Skandalen, die es ohnehin schon gibt, wohlgemerkt. Und das just in der Woche, in der die Politik, nicht nur in Berlin, über den Schutz von Frauen und Mädchen gegen sexualisierte Gewalt spricht. Außerdem analysieren wir die Rolle von Finanzminister Daniel Keller in der neuen Brandenburger Regierung. Wird der Wächter der ziemlich klammen märkischen Landeskasse zum Spielverderber der rot-schwarzen Koalition? Das alles heute in der Spreepolitik mit Sebastian Schöbel. Der Skandal um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Neuköllner Jugendclub ist zum Politikum geworden. Im Berliner Abgeordnetenhaus flogen diese Woche die Fetzen. Die CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch kritisierte die zuständige Jugendstadträtin in Neukölln, Sarah Nagel, so scharf, dass sie sich einen Rüffel der Parlamentspräsidentin einfing.
Frau Senatorin, ich darf Sie bitten, die Fragen zu beantworten und die politischen Bewertungen insbesondere anderer Bezirksmitarbeiter oder Politiker zu unterlassen. Dankeschön.
Strafanzeigen wurden gestellt, Ermittlungen eingeleitet und natürlich ist hier auch ganz viel Wahlkampf zu spüren. Es geht um den Vorwurf, muslimische jugendliche Täter seien aus kultureller Rücksichtnahme, nennen wir es mal, geschützt worden. Das Jugendamt habe Hinweise nicht weitergeleitet und die linke Jugendstadträtin im Bezirk habe zu spät reagiert. Wir schauen uns erstmal an, worum es überhaupt geht. Dafür ist mein Kollege Uwe Wichert hier bei mir im Podcast. Grüß dich, Uwe.
Hallo, grüß dich, Sebastian.
Uwe, du hast zu diesem Fall intensiv recherchiert. Lass uns mal von Anfang an die Sache nochmal aufrollen. Was ist denn bislang über die Vorgänge in diesem Jugendclub in Neukölln in der Wutzki-Allee überhaupt bekannt?
Also zunächst muss man erstmal sagen, es ist ein Puzzle, wo noch viele Puzzleteile fehlen. Es gibt diverse Aussagen, wir konnten auch Dokumente einsehen, aber auch Aussagen, die sich widersprechen. Aber so wie es sich bisher darstellt, muss man zunächst erstmal sagen, bekannt geworden ist, dass es schon seit Anfang 2025 wohl immer wieder Schilderungen von Mädchen gab, dass es da sexuelle Übergriffe gegeben haben soll in diesem Jugendzentrum und auch über das Jahr verteilt immer wieder es zu diesen Taten gekommen sein soll. Jetzt sprechen wir über die wahrscheinlich krasseste Tat. Man muss immer sagen, eine mutmaßliche Vergewaltigung, die soll im November stattgefunden haben, letzten Jahres, Ende November. Das Ganze soll ein Tatverdächtiger begangen und auch gefilmt haben, damit wohl auch das Mädchen, die 16-Jährige, unter Druck gesetzt haben, dass er dieses Video ihren Eltern weiterleiten würde. Und so ist das Ganze erstmal nicht bekannt geworden. Also zu diesem Zeitpunkt, auch in den Tagen danach, wussten weder das Jugendzentrum noch das Jugendamt davon. Dann ist es so, dass dieses Jahr im Januar, da gab es wohl einen weiteren Vorfall, so schildert es dieses Mädchen, da sind es dann mehrere Jugendliche gewesen, mehrere Jungen, die sexuell übergriffig geworden sind. Was sie genau getan haben, da gibt es tatsächlich unterschiedliche Schilderungen. Eine Schilderung ist, die können wir aber nicht überprüfen, ob das stimmt, dass man sie irgendwie in einem hinteren Raum auf eine Couch geworfen hat und dann wohl mehrere Jugendliche auf sie drauf und dann das zu diesen Übergriffen gekommen sein soll. Ob das auch gefilmt wurde oder nicht, wissen wir nicht. Aber das ist deswegen interessant und entscheidend, weil kurz danach, warum wissen wir auch wieder nicht, hat sich dieses Mädchen in einem Mädchentreff, der genau daneben ist, der sich aber nur um Mädchen und für junge Frauen kümmert, offenbart den Sozialarbeiterin dort, hat von diesem Vorfall, der in diesem Jahr passiert ist, erzählt und hat dann in diesem Verlauf, aber auch dann von der Vergewaltigung, von der mutmaßlichen Vergewaltigung Ende November erzählt. Und da ist man diesem Mädchentreff mutmaßlich wirklich hellhörig geworden, hat wohl auch mit anderen Mädchen gesprochen. Was ist denn da in dieser Einrichtung neben uns eigentlich los? Werden die Mädchen nicht geschützt etc.? Und hat das dann wirklich nach ein paar Tagen, mutmaßlich einer ausführlichen Prüfung, dann weitergegeben an das Jugendamt und an die Einrichtung nebenan, also dieses Freizeit, dieser Jugendclub Wutzki-Allee. Und ab diesem Zeitpunkt und in den nächsten Tagen bis spätestens Ende Januar, so ist es zumindest nachzulesen in Dokumenten, die wir einsehen konnten, wussten wirklich alle Bescheid, bis hin zur Jugendamtsleiterin. Allerdings nicht die Bezirksstadträtin, die wusste da noch nichts.
Und wie hat dann zunächst einmal die Jugendeinrichtung und vor allem das Jugendamt reagiert? Also du hast ja gesagt, die wussten dann spätestens Ende Januar, was da passiert sein soll. Und die Vorgänge sind ja, das was ihr auch gesehen habt, so krass, dass man das jetzt nicht einfach ignorieren kann.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass dieser Mädchentreff explizit gesagt hat, hier geht es um sexuelle Übergriffe, hier geht es um eine mutmaßliche Vergewaltigung und um mutmaßliche Erpressung, sprich diese Videos. Das wurde alles schon so auch diesen Einrichtungen geschildert und passiert ist erstmal nichts. Also offenbar hat man diesen Modus gewählt, so haben wir es von vielen gehört, die mit dem Vorgang vertraut sind, dass das Jugendamt entschieden hat, nö, das macht ihr erstmal. Das Jugendamt hat auch den Namen überhaupt gar nicht von diesem Mädchen gewusst oder von mutmaßlichen Tätern etc. Hat sich da auch wirklich diesen Fall gar nicht an sich genommen und gesagt, wir müssen dieser Sache nachgehen bei diesen schwerwiegenden Vorwürfen, sondern hat gesagt, ihr macht das mal irgendwie, der Mädchentreff kümmert sich um das mutmaßliche Opfer. In der Wutzke-Allee guckt man mal, wie man mit den mutmaßlichen Tätern oder den Jungs da so umgeht. Wir wollen da eigentlich nichts mit zu tun haben. So stellt es sich nach derzeitigem Stand dar.
Es steht der Vorwurf im Raum, dass die deswegen nichts gemacht haben, weil angeblich die Täter einen muslimischen Hintergrund haben und man die in irgendeiner Form aus irgendeinem Grund schützen wollte. Hat sich das in deiner Recherche bestätigt, dass das im Jugendamt irgendwie Thema gewesen ist?
Also hier steht Aussage gegen Aussage. In den Dokumenten des Jugendamtes ist das natürlich nicht irgendwo festgehalten worden, aber auch in Gesprächen, die dann die Bezirksstadträtin wohl mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes geführt hat, ist das auch ganz klar verneint worden, so hat sie es erzählt. Auf der anderen Seite haben wir jetzt ja eine eidesstattliche Versicherung, die uns auch vorliegt, von den Sozialarbeiterinnen dieses Mädchentreffs, die ja mit denen darüber gesprochen haben und die sagen ganz klar, doch, das hat eine Rolle gespielt. Das hat uns eine Mitarbeiterin des Jugendamtes so gegenüber gesagt, dass das eben doch eine Rolle gespielt habe.
Und dann reden wir jetzt eben über die Jugendstadträtin Sarah Nagel, eine Politikerin von den Linken in Neukölln. Ihr untersteht das Jugendamt. Das sind Mitarbeiter, die ihr zuarbeiten, für die sie verantwortlich ist. Wissen wir, wann Frau Nagel jetzt tatsächlich einbezogen wurde in diesen Fall? Seit wann sie tatsächlich Bescheid weiß, dass es da in dieser Jugendeinrichtung einen ziemlich schrecklichen Vorfall gegeben haben soll?
Der Vorgang ist eigentlich an dieser Stelle extrem kurios, weil die Bezirksstadträtin hat nach derzeitigem Stand nicht direkt davon erfahren, weil das Jugendamt gesagt hat, Mensch, das sind so krasse Vorfälle, da müssen wir mal die politische Führung oder Leitung irgendwie drüber informieren, damit die überhaupt Bescheid weiß. Sondern es ist wohl so gewesen, dass die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend, Familie davon erfahren hat, mutmaßlich, weil das Mädchen zwischenzeitlich dazu bewogen werden konnte, sich ihren Eltern zu offenbaren und die mit einer Polizistin zusammen, einer Präventionsbeamtin zusammen Anzeige erstattet haben. Und so ist mutmaßlich, das sagt so niemand dir genau, aber so ist mutmaßlich der Fall auch bekannt geworden, der Senatsverwaltung für Bildung, Familie und so weiter. Die haben dann direkt beim Jugendamt in Neukölln nachgefragt. Was ist denn da los? Akten angefordert, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und in diesem Zusammenhang wurde wohl erst die Bezirksstadträtin Anfang März darüber informiert und muss auch zu einem gewissen Grad aus allen Wolken gefallen sein, weil sie auch extrem verwundert ist, dass ihr das nicht vorher gesagt wurde. Dann hat sie sich wohl selbst ein paar Tage Zeit genommen, um sich das anzuschauen, auch mit Menschen zu sprechen, die mit vertraut sind, Dokumente einzuholen, die allerdings sehr lückenhaft sein sollen. Und hat dann selbst nochmal Anzeige erstattet, was allerdings eigentlich nicht mehr nötig war, sondern eher symbolisch ist, weil ja schon die Eltern des Mädchens bereits Anzeige erstattet hatten.
Du hast Sarah Nagel getroffen. Wie wirkte sie auf dich? Ihr wird ja jetzt aus der Politik sehr viel Druck gemacht. Sie wird auch persönlich zur Verantwortung gezogen. Es sind inzwischen auch Anzeigen eingegangen oder bei der Polizei gestellt worden. Eine davon betrifft auch sie. Da geht es um die Frage, hat sie in ihrem Amt versagt, hat sie Fehler gemacht? Das wird jetzt alles ermittelt. Wie hat sie auf dich gewirkt?
Also schon zerknirscht. Sie muss natürlich nach außen eine gewisse Loyalität zeigen. Es sind ja letztendlich Behörden, die ihr unterstellt sind. Aber man merkt schon, dass sie extrem zerknirscht darüber ist, dass sie einfach erst so spät davon erfahren hat und jetzt letztendlich die Kuh auf dem Eis steht und sie die irgendwie da runterholen muss. Man kann jetzt vielleicht sagen, sie hätte sofort, als dieser Verdacht aufkam, im Jugendamt mehr personelle Konsequenzen durchziehen können. Sie selber sagt, sie möchte erstmal einen wirklichen Überblick haben, bevor sie dann möglicherweise Konsequenzen zieht. Das kann man so oder so bewerten, aber ich sehe bei Frau Nagel aktuell eigentlich kein allzu großes Fehlverhalten.
Ja. Und man muss natürlich dazu sagen, dass sie als, und das ist ja auch etwas, was sie dir gesagt hat in dem Interview, sie kann ja nicht einfach frei handeln und über das Personal entscheiden. Sie kann zum Beispiel jetzt nicht einfach anfangen, Leute aus dem Jugendamt rauszuschmeißen, weil da gibt es rechtliche Vorgaben, was sie machen darf und was sie nicht machen darf.
Ja, absolut. Also das ist nicht so einfach, dass man mal eben sagt, hier, du weg jetzt und du auch bitte weg. Ich mache das einfach mal, damit ich nach außen besser dastehe, sondern da gibt es natürlich klare Abläufe. Es gibt ja mittlerweile eine Mitarbeiterin im Jugendamt, die hat sie versetzt. Ja, das ist sozusagen die erste personelle Konsequenz, die aus diesem Fall jetzt gefolgt ist. Sie sagt aber auch ganz klar, also wenn sich das bewahrheitet, dann wird es dabei nicht bleiben.
Abschließend, Uwe, deine Einschätzung, was ist da schiefgelaufen aus deiner Sicht? Also was kann man jetzt schon sagen, ist definitiv nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen, um dieses eine Mädchen, und es geht ja wohl auch noch um mehrere, unter anderem ihre Schwester, die noch jünger ist als sie, die ist erst 14, um die zu schützen.
Also es gibt ja Aussagen darüber, dass in diesem Jugendzentrum Wutzki-Allee durchaus Intimitäten geduldet wurden zwischen Jugendlichen. Dass man dort auch eine Art von Raum schaffen wollte, dass junge Menschen, also wir reden ja auch nicht mehr von Kindern, sondern es sind Jugendliche, sich durchaus ein bisschen ausprobieren dürfen, dass das geduldet ist. Aber offenbar gibt es da kein Schutzkonzept. Es gab keinerlei Überlegung, wie können wir denn dann aber in diesem Rahmen auch für Schutz sorgen, dass das einvernehmlich ist, dass es Konsens hergestellt ist. Was wohl dann in der Folge passiert sein soll, ist, dass man so eine Art Safe Word eingeführt hat. Also, dass wenn Mädchen sich unwohl gefühlt haben, dass sie dann irgendwie ein bestimmtes Wort sagen, damit die Sozialarbeiter wissen, okay, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Und es wurde wohl irgendwo eine Tür zu einem sogenannten Chill-Raum ausgehängt, der wohl gerade für solche Aktivitäten oft genutzt wurde. Da muss man natürlich sagen, das kann nicht wirklich die Antwort auf solche Übergriffe sein. Da habe ich große Bedenken, wenn ich das so höre. Und dann hast du natürlich auch auf Seite des Jugendamtes eine besondere Verfehlung, wenn es sich so bewahrheitet, dass die dieses Ding nicht an sich genommen haben. Also wenn du davon hörst, dass da in einer Jugendeinrichtung, dass da zu einer Vergewaltigung gekommen sein soll, zu sexuellen Übergriffen, zur Erpressung mit solchen Videos, das ist denen alles bekannt gewesen oder soll ihnen bekannt gewesen sein, dann musst du den Fall an dich ziehen, gucken, dass du da das aufarbeitest, möglicherweise Anzeige erstattest, auch um natürlich diesen Tatverdächtigen, diesen Taten nachzugehen, dass es da nicht weitere Opfer gibt. Es geht ja auch immer um den zukünftigen Opferschutz.
Dann Uwe, danke ich dir für die Recherche. Wir bleiben da natürlich dran, werden schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Politisch ist es auf jeden Fall geworden und auch Teil des Wahlkampfes. Und das werden wir dann hier in der landespolitischen Redaktion weiter begleiten.
Sehr gerne, danke dir.
Wie sehr dieser Skandal gerade die Berliner Politik beschäftigt, das habe ich bereits erwähnt. CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch hat jedenfalls im Abgeordnetenhaus diese Woche unmissverständlich klargemacht, sie sieht die Schuld beim Neuköllner Jugendamt und damit auch bei der Bezirksstadträtin für Jugend, Sarah Nagel.
Wir erleben die Situation, dass eine Bezirksstadträtin, die selbst Gegenstand von Ermittlungen ist, an der Aufklärung mitwirken soll. Und ein Bezirksbürgermeister, der nicht präsent ist. Wenn Meldewege und gesetzlich vorgeschriebene Abläufe in einem Jugendamt nicht funktionieren, dann reden wir nicht über Einzelfehler, sondern über ein strukturelles Problem. Und umso notwendiger ist es, dass dieser Fall durch unabhängige und unbefangene Stellen vollständig aufgeklärt wird, mit der klaren Bereitschaft, Fehler zu benennen und Konsequenzen zu ziehen.
Und dann machte der CDU-Abgeordnete Lars Bozian noch deutlich, welche politische Richtung die Debatte aus Sicht seiner Partei einschlagen sollte.
Ja, es handelt sich hier ja scheinbar um ein strukturelles Problem. Deswegen haben wir auch sehr umfangreich Akteneinsicht beantragt. Und wir werden genau hinschauen, besonders da, wo linke Bezirksstadträte im Amt sind.
Dazu passt wohl auch, dass die CDU in Neukölln sofort die Abwahl der linken Bezirksstadträtin Sarah Nagel gefordert hat. Was aber zunächst scheiterte, weil SPD und Grüne nicht mitzogen. Die Sache ist vertagt bis nach den Osterferien. Sarah Nagel sieht ihrerseits auch gar keinen Grund, ihr Amt aufzugeben.
Also ich finde das in diesem Moment nicht folgerichtig, weil ja mir sehr daran gelegen ist, jetzt tatsächlich auch Konsequenzen zu ziehen, dass unsere Jugendclubs sichere Orte für alle sind, die sie besuchen. Und mir ist da sehr an der Aufklärung gelegen und ich setze mich auch sehr intensiv ein. Von daher würde ich das auch gerne weitermachen.
Dass hier vor allem CDU und Linke so hart aufeinanderprallen, kommt nicht von ungefähr. Beide Parteien haben sich gegenseitig als politische Hauptgegner bei der Wahl bezeichnet und schenken sich also auch nichts. Der Neuköllner Fall platzt also in einen ohnehin schon ziemlich aufgeladenen Wahlkampf.
der nicht gerade arm an kleinen und größeren Skandalen ist. So läuft ja derzeit noch die parlamentarische Aufarbeitung der offensichtlich politisch gesteuerten und teilweise höchst fragwürdigen Vergabe von Fördermitteln an Projekte gegen Antisemitismus. Und dann war da ja noch Tennisgate, Kai Wegners Krisenmanagement während des Stromausfalls und die immer neuen Widersprüche zu seinem Engagement, vor allem am ersten Tag der Krise. Zwei Vorgänge, die vor allem die CDU belasten. Was wiederum Grüne und Linke nicht ungenutzt lassen. So musste Wegner diese Woche extra die Konferenz der Ostministerpräsidenten unterbrechen, um im Abgeordnetenhaus erneut um Entschuldigung zu bitten für seine, wie er sagt, mangelhafte Kommunikation beim Krisenmanagement während des Stromausfalls. Und trotzdem piesackte ihn der Grünen-Abgeordnete Wassily Franco.
Wenn der Regierende schon keine vollständige Transparenz über die Abläufe am 3. Januar schaffen will, kann er denn diesem Hohen Hause unmissverständlich klarstellen, dass er am 3. Januar nur zu Hause und einmal Tennis spielen war und nirgendwo sonst.
Und Wegner musste einräumen.
Wissen Sie, ich tue mir ein bisschen schwer, das zu sagen, weil ich will es auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Sofern Sie nicht Dinge meinen, dass ich zum Beispiel an diesem Tag auch mal mit meinem Hund draußen war, war ich außer die eine Stunde Sport den ganzen Tag zu Hause.
Ein Satz, an den ihn seine politischen Gegner vermutlich noch ein paar Mal in den kommenden Wochen und Monaten erinnern werden. Am 20. September wird in Berlin gewählt.
Wir machen noch Defizite, mehr als es gut ist. Und das müssen wir vor allem in Zukunft abbauen.
Sagt Daniel Keller, der neue Finanzminister in Brandenburg. Und damit schauen wir auf die Politik in Brandenburg, wo ja jetzt auch tatsächlich die Arbeit aufgenommen werden kann durch die neue Regierung. Die neuen Minister haben angefangen und das Kabinett hat sich diese Woche zum ersten Mal getroffen. Mein Kollege Michael Schon war für uns dabei. Grüß dich, Michael.
Hallo, Sebastian.
Du warst diese Woche bei dem Mann, den wir gerade gehört haben und dessen Amtsbereich in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich entscheidend sein wird, Daniel Keller, der neue Finanzminister. Ist das ein Rotstift-Diktator, mit der jetzt ganz viel sparen muss?
Naja, sparen muss er. Also Rotstift-Diktator, das ist ein Begriff, den würde er weit, weit von sich werfen. Wahrscheinlich würde er sich nicht mal als Sparkommissar bezeichnen lassen. Er sagt, er ist schon zufrieden, wenn wir es schaffen, die Aufwüchse, also sagen, dass wir jedes Haushaltsjahr mehr Geld ausgeben, wenn wir das runterdrehen. Gut, auf Deutsch, das ist natürlich auch nichts anderes als sparen, weil wir wissen ja, dass durch die Inflation die Preise steigen, auch die Löhne und Gehälter im Landesdienst steigen. Also am Ende heißt das schon, dass er den Rotstift ansetzen muss. Diktator wird er sich auch nicht nennen lassen. Also er hat jetzt diese Woche mehrfach betont, dass er das alles sehr kollegial mit seinen Ministerinnen und Ministerkollegen, Kolleginnen besprechen möchte, gucken möchte, wo eben da noch Luft ist, möglicherweise in den einzelnen Ministerien im Landeshaushalt. Also das ist zumindest das Ziel. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht ist es auch eine Gelegenheit, mal kurz über Daniel Keller zu sprechen.
Gerne, mal
zu gucken, was das für einer ist, der jetzt das Finanzministerium übernommen hat. Denn das ist schon eigentlich jemand, dem nachgesagt wird, dass er sehr genau weiß, wo er wie welche Strippen ziehen muss und welchen Einfluss er hat und welche Macht er auch ausüben kann. Das gibt eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, ist, wie schnell er sich in der Landespolitik einen Platz erkämpft hat hier in Potsdam. Daniel Keller ist erst seit 2019 im Landtag und er war nach 2 Jahren in der Landtagsfraktion schon Fraktionsvorsitzender, weil er die Chance gesehen hat, den damaligen bisherigen Fraktionsvorsitzenden Erich Stohn da abzulösen, mehr oder weniger uncharmant. Und wurde dann Wirtschaftsminister in der Koalition von SPD und BSW und ist jetzt eben Finanzminister, was kein ganz unwichtiger Posten ist. Und Daniel Keller gilt auch insgeheim als einer der möglichen Anwärter auf die Nachfolge von Dietmar Woidke als Ministerpräsident.
Genau. Und der führt nun sein nächstes Kabinett an. Die hatten diese Woche, wie ich gesagt habe, die erste Sitzung. Wie ist denn da, konnte man dann schon so ein bisschen die politischen Kräfteverhältnisse zwischen SPD und CDU rauslesen? Ihr habt ja sowohl im Hörfunk als auch im Fernsehen und online berichtet. Mhm. Da haben sich die meisten Minister in dem, was sie euch gesagt haben, nicht wirklich, ich sag mal, aus der Deckung gewagt. Da hieß es dann sehr häufig einfach nur, da rede ich jetzt nicht drüber, da gebe ich Ihnen kein Interview zu, das machen wir hier erstmal untereinander.
Ja, wobei ich das auch ein Stück weit verstehen kann. Die sind jetzt eine Woche in Amt und Würden, also eine Woche, in der sie erstmal ihr Haus kennenlernen konnten, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen konnten. Und dass man sich jetzt da noch gar nicht sehr in die Karten schauen lassen kann, weil es einfach noch nicht viel zu gucken gibt. Das finde ich nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, wir waren auch dabei, als das Kabinett diese Woche zu seiner ersten Arbeitssitzung zusammengekommen ist, also im Kabinettssaal, da wo alle um diesen langen Tisch herum sitzen, an dessen Spitze dann Dietmar Woidke als Ministerpräsident Platz nimmt. Und ich war schon erstaunt, wie angespannt die Stimmung dort war. Also dass so diese Lockerheit des Anfangs, die man vielleicht erwarten könnte, wenn es jetzt irgendwie losgeht, so eine Klassenzimmeratmosphäre, so alle klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und sind irgendwie darauf vorbereitet, dass sie jetzt eben loslegen können. Ich hatte schon eher den Eindruck, dass der Ernst der Lage da sehr bekannt ist, sehr, sehr deutlich ist und dass natürlich alle wissen, dass von ihnen jetzt auch eine gewisse Performance erwartet wird und dass sie eben da von einer großen Verantwortung stehen. Das hat man schon sehr deutlich gespürt. Und wenn du nach dem Kräfteverhältnis fragst, auch nochmal kurz einen Blick auf die Zahlen, hat vielleicht auch nicht jeder den Überblick, das ist schon recht klar in der Regierung. Also die SPD stellt den Ministerpräsidenten, hat die Chefin der Staatskanzlei natürlich, 6 Ministerien und bei der CDU sind es 3 Ministerien. Da merkt man schon, wer Koch ist und wer Kellner.
Dann schauen wir aufs Geld, denn darauf kommt es jetzt an und das liegt dann eben doch bei Herrn Daniel Keller in der Verantwortung. Ja. Die Haushaltslage haben wir hier im Podcast auch schon angesprochen, sieht tatsächlich nicht gut aus in Brandenburg, richtig?
Ja, da müssen wir jetzt mal ein paar Zahlen rausgraben. Tatsächlich also das Haushaltsvolumen in Brandenburg, also wenn man mal guckt, wie viel Geld gibt das Land pro Jahr aus, einfach mal so als Eckpfeiler, das sind rund 17 Milliarden Euro aktuell, ist auch so geplant. Auch für dieses Jahr etwa 17 Milliarden. Demgegenüber steht die mittelfristige Finanzplanung und da hat Robert Krumbach, als er noch Finanzminister war, festgestellt, hoppla, wenn wir uns die nächsten beiden Jahre anschauen, da fehlen jeweils rund 3 Milliarden Euro. Wenn wir weiter das ausgeben wollen, was wir geplant haben in den nächsten beiden Jahren, dann müssen wir irgendwo 3 Milliarden Euro finden. Man kann ja nicht ganz die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte kann man finden, wenn man neue Schulden aufnimmt, dann bleibt dieses Defizit noch bei 1,8 und 1,6 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre, also für 27 und 28. Und das ist 8-9% des gesamten Haushalts. Also 8-9% von den etwa 17 Milliarden Euro, die man so braucht in den nächsten Jahren, die sind einfach nicht da, weil nicht genügend Steuern prognostiziert werden und weil die Ausgabenwünsche bisher so formuliert sind, dass das Geld eben absehbar nicht ausreicht.
Und gleichzeitig gibt es ja schon klare Ansagen, wo mehr Geld ausgegeben werden soll. Ein Beispiel zum Beispiel das Azubi-Ticket, das jetzt auch wieder eingeführt werden soll, kostet ja auch alles Geld. Ist denn schon irgendwie klar, wo diese Landesregierung die Einsparungen erbringen will, die da jetzt laut Herrn Keller auch notwendig sind?
Also die Größenordnung, die kann ich jetzt noch nicht erkennen. Also es gibt Eckpunkte, wo gespart werden soll und wo nicht gespart werden soll. Grundsätzlich sollen die Personalkosten in den nächsten Jahren schrittweise um 5% sinken. Das sind etwa 3.500 Stellen im Landesdienst. Auch da nochmal kurz einen Blick in die Zahlen. Personalausgaben in Brandenburg aktuell gerade 4,2 Milliarden Euro etwa pro Jahr. Wenn man da jetzt 5% einsparen würde, sind wir bei etwa 210 Millionen Euro. Und wenn wir jetzt mal 210 Millionen Euro gegen die 1,8 Milliarden stellen, die da eben fehlen laut mittelfristiger Finanzplanung, dann sieht man, dass das alleine nirgendwo hinreicht. Und ausgenommen werden sollen bei den Einsparungen im Personalbereich eben die hoheitlichen Bereiche, also Polizei, Justiz, Finanzverwaltung und vor allen Dingen eben auch der Bildungsbereich. Da hat Brandenburg ja große Hausaufgaben zu machen und da gibt es auch große Erwartungen. Deswegen kann an der Stelle auch nicht viel gespart werden.
Denn es wurden ja auch mehr Polizeibeamte versprochen.
9.000, genau, bis zum Ende der Legislatur, genau.
Und Lehrkräfte braucht ihr, glaube ich, auch immer noch mal wieder, weil da steht ja auch im Wettbewerb, genau wie Berlin mit anderen Bundesländern.
Richtig, sollen auch jetzt je nach Lesart weniger werden oder doch mehr werden. Das ist ein bisschen Verwirrspiel. Also SPD und BSW haben die Zahl der Lehrerstellen um 340 gestrichen und davon ausgehend sollen jetzt über 260 Lehrer doch jetzt wieder mehr eingestellt werden und je nach Lesart, es fällt also die Streichung weniger dramatisch aus, als es SPD und BSW vorhatten. Der neue Bildungsminister Gordon Hoffmann sagt, nein, wir machen jetzt einen Aufwuchs um 260 Stellen, aber gut, das ist jetzt so ein bisschen Spiegelfechterei.
Und natürlich immer wieder schön der Hinweis, Stellen sind nicht gleich Personal, Stellen sind auf dem Papier, das Personal ist dann in der Realität da. Wie ist denn dann zu verstehen, dass zum Beispiel bei der Verbeamtung in Zukunft nur noch in Kernbereichen tatsächlich verbeamtet werden soll? Also was ist denn da nicht Kernbereich? Wo wird denn dann wahrscheinlich in Brandenburg in Zukunft nicht mehr verbeamtet?
Naja, schauen wir, wo eben Kernbereich ist. Vielleicht so rum. Also Polizei, Polizisten, klar, das sind hoheitliche Aufgaben. Justiz, das sind hoheitliche Aufgaben. Bei Bildung könnte man die Frage stellen, ist das denn wirklich eine hoheitliche Aufgabe, die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen? Da sagt das Land aber, solange wir in Konkurrenz sind mit anderen Bundesländern, die ihre Pädagoginnen und Pädagogen verbeamten, gehen wir da nicht ran. Es gibt ja jetzt Gedankenspiele, ob man sich unter den Bundesländern abspricht und auf die Verbeamtung verzichtet. Solange dass da andere Bundesländer nicht mittanzen, sehe ich nicht, dass Brandenburg aus der Reihe tanzt und ausgerechnet in diesem harten Wettbewerb um Lehrkräfte auf die Verbeamtung verzichtet. Das ist bisher kein Thema.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, große Sprünge wird dieser nächste Haushalt, der da jetzt dann auch vorbereitet werden muss, nicht machen können. Und vor allem wird das Land Brandenburg und diese Landesregierung keine großen Sprünge machen können, sondern es geht jetzt eher ums Konsolidieren.
Ja, oder sie muss eben sehr kreativ sein, wenn sie da große Sprünge machen will. Also klar ist, es soll keinen Haushaltsaufwuchs mehr geben. Also die Kosten werden gedeckelt. Es soll in den nächsten Jahren nicht mehr Geld ausgegeben werden als jetzt in diesem Jahr und im letzten Jahr. Obwohl absehbar wahrscheinlich eben auch die Tarifverträge angepasst, nach oben angepasst werden. Und wenn man da eine Politik machen will, die mit als frischer Wind daherkommt, die auch mit neuen Ideen und neuen Projekten vorankommt, dann muss man da sehr kreativ sein, wenn man nicht mehr Geld ausgeben kann dafür.
Das heißt, für solche Großprojekte wie eine Weltausstellung zum Beispiel, mein Lieblingsthema hier in Berlin, habt ihr eher nicht so Platz im Haushalt.
Das hat hier bisher noch niemanden geflasht, die Weltausstellung. Das ist, ich weiß es nicht, ich glaube, da schaut man irgendwie nach Berlin im Moment gerade und sagt, ja, lass die mal machen. Aber dass in Brandenburg jemand sagt, ja, Weltausstellung unbedingt und wenn es die Berliner nicht wollen, dann machen wir das eben.
Ja, aber wir brauchen euch doch. Wir brauchen euch doch. Ohne euch können wir das doch nicht machen. Das hat doch Herr Wegner auch klargestellt.
Ja, keine Ahnung, was ihr da noch auf den Tisch legen müsst.
Dann schauen wir mal. Ich vermute, ihr nehmt Geld, aber das haben wir ja auch nicht.
Okay.
Insofern werden wir da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich danke dir erstmal. Wir werden jetzt natürlich dann beobachten, wie die einzelnen Ministerien ihre Sparpläne in der sogenannten Revisionsphase in den nächsten Wochen und Monaten aufstellen.
Genau.
Und dann werden wir genau wissen, wo bei euch dann vielleicht doch Daniel Keller den Rotstift ansetzt. Aber ganz freundlich natürlich.
Genau, im April ist Haushaltsklausur, das schiebe ich noch nach. Und danach sind wir sicher schlauer.
Sehr schön. Danke dir, Michael. Und wir bleiben dran und zählen weiter die Kröten und die Euros und die Cents.
Gerne.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das mit Berlins Expo-Träumen auf Brandenburger Boden, das lässt uns einfach nicht los. Deswegen hat mein Kollege Maximilian Ulrich diese Woche die Konferenz der ostdeutschen Ministerpräsidenten genutzt, um mal nachzufragen. Und zwar bei dem Mann, der am Ende die deutsche Expo-Bewerbung final absegnen muss. Bundeskanzler Friedrich Merz persönlich.
Ja, Maximilian Ulrich aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Herr Merz, es gibt die Bestrebung, 2035 eine Expo in Berlin zu machen. Das wäre die erste Expo in Ostdeutschland. Unterstützen Sie das?
Wir haben im Kabinett zunächst einmal die Bewerbung der Bundesrepublik Deutschland um eine Olympiade unterstützt. Und da ist ja Berlin zusammen mit dem Osten auch ein ernsthafter Anwärter. Für weitere Projekte sind wir offen. Die Expo ist eine seit weit über 100 Jahren etablierte Institution, um Länder auf der ganzen Welt sozusagen der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich kann mir das vorstellen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das sicherlich noch zu früh, um darüber ein abschließendes Urteil abzugeben.
Klingt so, als müsse der Kanzler von der Expo noch überzeugt werden. Von den Olympischen Spielen ja nicht und laut einer neuen Umfrage des DUSB sind ja auch 60% der Berliner für eine Bewerbung. Nur wenn, wie Merz sagt, der Bund das Okay für die Olympiade gegeben hat, wäre das ungünstig. Die Olympiade ist nämlich der Zeitraum zwischen den Spielen, also ohne Sport. Aber gut, das bekäme Berlin vermutlich auf jeden Fall hin. Und das war die Spreepolitik in dieser Woche. Mein Podcast-Tipp für die Fahrt in die Osterferien. Crime History ist wieder da, mit neuen Folgen. Jana Falkenstein und Florian Prokop haben historische Kriminalfälle der Weimarer Republik ausgegraben. In der aktuellen Folge geht es um die vermeintliche Pilzvergiftung von zwei Jungen bei Neuruppin, hinter der sich dann aber in Wahrheit eine furchtbare Mordserie versteckte. Crime History, die neuen Folgen bei ARD Sounds. Und da gibt es auch uns, die Spreepolitik. Wir melden uns nächste Woche, trotz Osterferien, wieder. Bis dahin, sagt Sebastian Schöbel.